Oh yeah. Oh yeah. Noch jemand? Habt ihr irgendjemand was weiter gesagt gestern noch? Irgendjemand angerufen? Wäre ganz cool. Ja? Hat irgendjemand jemand angerufen? Schwache Leistung. Aber heute, hey, jemand anrufen, der nicht da ist und sagen, ich bin bei diesem Festival, tolle Sache, geniale Sache und ich habe das gehört und das will ich euch mitgeben. Was ihr weitergebt, wird in euch fest. Wenn ihr es nicht weitergebt, wird es nicht fest in euch. Deswegen gebt es weiter, damit es in euch selbst, es ist für euch mehr, wie für den, der es hört. Ganz, ganz entscheidender und wichtiger Gedanke. Ich bin nicht nur romantisch, ich bin auch ein Held. Wirklich. Frisch verheiratet, also ich bin jetzt 27 Jahre verheiratet, 1991 geheiratet und dann hat ein guter Freund in den USA, der hat richtig viel Kohle, also viel, viel Geld. Und der hat dann gesagt, hey, ihr könnt doch die Hochzeitsreise bei mir machen hier in Florida und ein Haus hier und so und da könnt ihr kommen, alles kostenlos. Da habe ich gesagt, super, klar, machen wir. Wir sind darüber geflogen zu dem, tolles Haus an so einem See mit Kanälen und so und er hatte so ein Schnellboot und so und dann habe ich gedacht, ah, Held. Ich habe zu meinem Freund gesagt, können wir nicht mal mit diesem Schnellboot fahren? Sagt er, klar, können wir machen, dann sind wir morgens los, zu dritt, meine Frau, ich und mein Freund, der ist gefahren und ich habe genau geguckt, wie man das so macht, weil ich wollte einfach meiner Frau am nächsten Tag zeigen, das kann ich auch. Das, so einen Mann hast du geheiratet. Logisch, ne? Und dann kam der nächste Tag und war witzig, weil ich habe mir es ja so gewünscht und irgendwie hat Gott da mitgemacht, wahrscheinlich war es Gott, weil mein Freund dann morgens kam und sagt, ich muss ins Geschäft, ich muss schauen, dass da alles läuft, aber ihr könnt ja einfach, ihr seid ja hier wieder heim, benutzt was ihr wollt, wegen mir könnt ihr auch mit dem Schnellboot, ja, sehr gut, Schnellboot, habe ich gedacht, das machst du. Ich habe dann zu meiner Frau, frisch verheiratet, gesagt, du, lass uns gehen, wir fahren nochmal, es war doch toll gestern, oder? Ja, ja, aber kannst du? Hallo. Hallo, guck mich an. Irgendwelche Zweifel. Wir sind dahin, ins Boot gestiegen und ich weiß, ihr wollt jetzt lachen, dass ich da irgendwie gegen einen Baum gerast werde. Nein, wir sind eingestiegen, habe genau gewusst, was ich zu tun habe, habe Gas gegeben. Es war so ein Boot da, wenn du anfängst Gas zu geben, geht es immer weiter vorne hoch so und wenn es dann richtig schnell ist, dann geht es hinten auch hoch und du schwebst praktisch über dem Wasser. Sehr, sehr cool, also fast schon spirituell, könnte man sagen. Und das habe ich gekonnt. Ich sage, wir sind da gerauscht übers Wasser und oh, ich habe immer wieder gedacht, jetzt ist sie stolz auf ihren Mann. Ach, ist das nicht schön? Also war super, wirklich ein super Tag. Irgendwann haben wir gesagt, jetzt gehen wir wieder zurück, dass wir dann was essen und so. Und ich wusste auch das ganz genau, wie das alles läuft. Wir gehen zu dieser Anlegestelle oder wir fahren bis zu dieser Anlegestelle. Und wenn wir dann dort sind, dann wusste ich, dann muss ich, während dieses Boot noch ein bisschen nach vorne geht, muss ich vorsteigen, nach vorne gehen. Und dort ist ein Tau und dieses Tau muss ich um diesen Baum Stamm, der da im Wasser ist, muss ich den einfach dort einfach anlegen und dann ist alles gut. Und dann meiner Frau natürlich helfen, auszusteigen. Ich sage, klar, macht man, frisch verheiratet. Inzwischen nicht mehr ganz so, aber damals noch war das sehr cool. Also mache ich das. Ich gehe nach vorne, nehme das Tau in die Hand und der Baumstamm, dieser wirklich groß und fest, kommt immer näher und dann nehme ich dieses Tau und fange es an, um diesen Baumstamm herumzumachen. Aber ich merke schon, wie während ich das mache, das Boot ganz langsam, aber doch bemerkbar wieder zurück immer mehr ins Wasser gleitet. Irgendwann mal merke ich, oh, das könnte knapp werden. Bis ich ja fertig bin mit dem Tau. Und ich merke, dass tatsächlich jetzt meine Füße zwar noch im Boot sind, aber meine Hände inzwischen um den Baumstamm sind und ich mit den Händen immer weiter nach unten rutsche, das Boot immer weiter ins Wasser geht, bis ich wirklich parallel zum Wasser liege. Füße im Boot, Hände um diesen Baumstamm herum. Und das, was ihr lacht, ist nichts. Nichts im Gegensatz zu dem, wie meine Frau gelacht hat. Und jetzt wusste sie, wen sie geheiratet hatte. Und dann bin ich ins Wasser gefallen und weil es eben mein Job ist, habe ich natürlich gleich eine geistliche Wahrheit rausgemacht. dann ist es nicht mehr ganz so peinlich. Darf ich sie euch sagen? Ich habe gemerkt, es geht nicht, so zwischen zwei Welten zu leben. Es geht nicht, auf der einen Seite im Jesusboot zu sein und auf der anderen Seite sich versuchen, trotzdem in dieser Welt festzumachen. Es funktioniert nicht. Irgendwann mal fällt man damit ins Wasser. Das habe ich gelernt und das habe ich mir auch mitgenommen bis heute. So peinlich das damals war, war es doch so ein Hinweis Gottes, der mir gesagt hat, du überleg dir, was du leben willst. Entweder oder. Es geht nicht beides. Überleg dir, wo du dein Leben gründest, auf was du es gründest. Und mach keine halben Sachen, denn halbe Sachen, früher oder später, geht das schief. Du kannst eine Weile das vielleicht halten, aber es kommt der Moment, dann bist du plötzlich für beide Dinge nicht stark genug. Du fällst ins Wasser. Und diese Welt ist nicht genug und deswegen habe ich damals von ganzem Herzen entschlossen und Gott gesagt und auch meiner Frau gesagt, ich will im Boot sitzen, da wo Jesus ist. Schaut mal in Evangelien, wenn da diese Geschichten mit Jesus im Boot, der große Unterschied zwischen den Booten, wo Jesus ist und denen, wo Jesus nicht ist, ist eben der, dass Jesus in den anderen nicht ist. Und ich möchte in dem Boot sein, in dem Jesus ist und nicht dabei irgendwo mich an irgendetwas noch festhalten, sondern mein Leben ganz und gar ausrichten, leben in diesem Sinne, ich bin in dem Boot, in dem Jesus ist. Und dann kommen natürlich viele Fragen, was bedeutet das, wie geht das? Und das ist eigentlich das geistliche Leben und das Wachsen im Glauben heißt, dass ich noch viel, viel stärker mich verankere in dem Boot, in dem Jesus ist. Das ist geistliche Leben. Und ich will versuchen, euch heute wieder so ein paar Dinge zu sagen, die euch hoffentlich anregen. Anregen, rauszugehen. Und ich habe gestern gesagt, es gibt mehr. Und heute will ich sagen, hey, du musst das mehr wollen. Also es fällt nicht vom Himmel, sondern du musst hier rausgehen und sagen, ja, das will ich. Wenn es das gibt, dann will ich das. Und es suchen. Ich werde heute von der Gottessuche nachher noch reden. Gott zu suchen, was das bedeutet. Und plötzlich zu merken, er ist Realität, er ist wirklich da und er hat auch was für mich. Und es ist wichtig, dass ihr damit anfängt. Warum? Wer ist schon mal von euch geflogen? Also Flugzeug, nicht aus der Schule oder so, sondern Flugzeug. Ja? Okay, ist cool, gell? Was passiert immer am Anfang? Startet, ja, bevor startet? Anschnallen, dann stellt sich die Lady hin, ne, die nette Lady hin und fängt dann an zu sagen, was man, die meisten gucken immer hin, es ist fast schon peinlich, wenn man hinguckt, gell? Weil dann denken alle, der blickt's nicht, der ist noch nie geflogen. Also guckt mal lieber raus, tut so, als wüsste man alles. Aber dann kommt eine Stelle an dieser Erklärung, die ist sehr, sehr cool. Nämlich die Stelle mit der Maske. Also ich fände es mal cool, also nicht in der Luft, aber ich würde schon mal gern sehen, wie die da rausfallen, und oder? Aber wisst ihr, was da dazu gesagt wird? Sollte der Druck in dieser Kabine abfallen, dann werden automatisch Masken herunterkommen. Und was sollen wir dann machen? Zuerst, also ziehen Sie die Maske auf. Aber denken Sie auch dran, immer zuerst die eigene Maske aufzuziehen und dann dem zu helfen, ein Kind oder sonst was, der um Sie herum ist, oder? Also erst selbst die Maske, also erst selbst den Sauerstoff und dann helfen. Wenn ihr wirklich Helden sein wollt, wenn ihr wirklich Kindern, die ihr liebt, und das hat mich gerade sehr bewegt, etwas Gutes, Geistliches weitergeben wollt, müsst erstmal ihr die Maske aufziehen. Also das, was ihr geistlich bekommt an Sicherheit, die könnt ihr auch weitergeben. Ohne das geht's für beide früher oder später schief. Und es gibt zu viele Mitarbeiter, die ihre Mitarbeit, sie geben, was sie vielleicht schon seit langem haben, aber sie haben keinen frischen Sauerstoff und deswegen passiert es dann auch, dass eben die, die folgen, wenn sie merken, dieser Mitarbeiter fällt und ist nicht mehr dabei, selber auch fallen. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen, wir müssen auf unser geistliches Leben achten. Wir müssen die Maske erstmal selber ansehen. Und wenn wir dann Sauerstoff haben, dann können wir auch weitergeben. Das nächste Mal, wenn du Flugzeug fliegst, denk dran an diese Lektion. Erstmal selbst. Schau nach deinem geistlichen Leben. In der Bibel gibt es im Psalm 139 und in Klagelieder 3 zwei Verse, die zu uns sagen, prüf dein Innerstes, prüf dein Herz und lass Gott dein Herz prüfen. Klagelieder 3 und Psalm 139. Das heißt, sich selbst zu prüfen, zu schauen, wo stehe ich denn geistlich? Wie sieht's denn bei mir aus? Ist das noch prickelnd oder ist es? Na? Also es gibt schon unglaublich viele, leider zu viele, abgestandene Christen. Wenn ich die treffe, denke ich, also so möchte ich nicht werden. Ich verstehe, dass die draußen das auch nicht werden wollen. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn wir anfangen zu merken, selber die Maske aufzuziehen, selber danach zu schauen, dass unser geistliches Leben dynamisch prickelnd ist, dann wird es auch automatisch anregend. Dann werden andere sagen, das will ich auch. Sag mal, ist das Christsein tatsächlich so schlimm, dass es deswegen keiner will? Das ist eine Ausrede, die wir Christen oft haben. Ich kenne zu viele, die schauen auf Christen, die es ernst meinen und sagen, eigentlich will ich das auch. Vielleicht trauen sie es nicht, das ist eine andere Frage. Sie sagen, eigentlich will ich das auch. Es wäre doch schön, wenn das hier bei uns allen so wäre, oder? Also Maske selbst aufziehen. Das heißt, habe ich auch von jemandem mal gelernt, das habe ich mir mitgenommen. Vielleicht sage ich morgen noch ein bisschen mehr dazu, weil heute wird es nicht ganz reichen. Aber ich bin selbst dafür verantwortlich, inspiriert zu sein. Ich bin selbst dafür verantwortlich, sehr inspiriert zu sein. Das heißt, schieb die Schuld für dein vielleicht schwaches, müdes, geistliches Leben nicht auf andere, auf deinen Pastor, auf die Gemeinde. Wäre ich in einer anderen Gemeinde, wo es voll cool zugeht, dann wäre alles gut. Bla, bla. Stimmt nicht. Denn du bist selbst dafür verantwortlich, inspiriert zu sein. Und ich habe gemerkt, dass selbst in der dunkelsten Ecke, übrigens, das ist biblisch, gell? Für die, die es nicht glauben, da sind Paulus und Silas und die haben Lobpreis im Gefängnis in der dunkelsten Ecke gemacht. Die hätten ja auch jammern können und sagen, Herr, gib mir eine schöne Gemeinde mit coolem Lobpreis, dann aber. Warum? Weil sie wussten, sie sind selbst dafür verantwortlich, inspiriert zu sein. Und fülle dein Leben, umgib in deinem Leben alles, was du tust, mit Menschen und mit Dingen, die inspirierend sind für deinen Glauben. Wollt ihr eine kleine Lektion dazu? Es kommt heute noch viel, aber eine Sache, die habe ich gelernt und die lebe ich. Ich habe einen Mentor, er ist schon ein bisschen älter, vielleicht ist er hier bekannt, er ist ein Autor sehr bekannter Bücher, Gordon MacDonald ist er bekannt, Ordne dein Leben. Er ist seit ein paar Jahren mein Mentor und ich bin unglaublich froh, dass ich mich immer wieder mit ihm treffen kann und er mich auch hinterfragt in meinem Leben. Und dieser Gordon MacDonald, der hat mich auf diese Spur gebracht. Der hat nämlich zu mir gesagt, du, frag dich mal, mit welchen Menschen umgibst du dich? Was sind das für Leute? Und generell gibt es ja 5 Arten von Menschen. Also es gibt wahrscheinlich mehr und so, ne? Es gibt ja auch Frauen und Männer und so, aber das lasse ich mal weg, okay? So 5, nämlich zuerst mal die, ich nenne sie mal die SPs, die schwierigen Personen. Dann gibt's die NPs, das sind die netten Personen. Dann gibt's die LPs, das sind die lernenden Personen. Dann gibt's die WPs, das sind die wichtigen Personen. Und es gibt die FPs, das sind die formenden Personen. Wisst ihr das? Formende Personen. Wollt ihr es nochmal hören? Also SP, wer ist hier schwierig? Nein. Schwierige Personen. NP, nette Personen. LP, lernende Personen. WP, wichtige Personen und FP, formende Personen. Was sind das für Leute? Schwierige Personen sind die, die immer nur negativ sind. Kennt ihr das von Sitzungen in Gemeinden? Man sagt was und sofort kommt, aber, könnte ja regnen morgen. Könnte sein, wir haben nicht genug Geld. Könnte sein, es will keiner mitmachen. Könnte sein, was weiß ich. Die machen sogar aus der Wiederkunft Jesu was Negatives. Könnte ja sein, der Herr kommt wieder. Versteht ihr? Das sind Leute, die, und ich glaube, sie brauchen uns sehr oft. Aber nicht, sie brauchen uns nicht, damit wir sie in unserem Leben zulassen und ständig uns negativ beeinflussen, denn das ist überhaupt nicht inspirierend, nimmt jede Inspiration weg. Wenn ihr euch umgebt ständig nur von Menschen, die negativ und schwierig sind, werdet ihr selbst negativ und schwierig und es wird ganz, ganz schwer, inspiriert zu sein, angeregt zu sein und anzuregen. Ich kenne diese Leute und ich nehme mir Zeit für sie, aber ich korrigiere sie auch sehr gerne. Dann sage ich, Moment mal, ich weiß, was jetzt kommt bei dir. Wie wäre es, wenn du es zurückhältst? Schluck's runter, schluck's runter, schluck's runter. Und denk mal anders. Schwierige Personen. Umgeben zu sein ständig von schwierigen Personen, auch wenn wir die Welt retten wollen, weil wir denken, wir könnten die alle zu ganz tollen Personen machen. Das nimmt uns Inspiration weg. Nette Personen, das sind Leute, die grinsen immer. Die nehmen uns nichts und die geben uns nichts. Die brauche ich manchmal. Wisst ihr, das sind dann nur die Leute, da kann man chillen mit denen. Weil man weiß, man wird nicht herausgefordert und na, die sind einfach nett. Na, die grinsen, hallo. Ja, nach dem Gottesdienst kommen sie, Gottes Segen, schönen Sonntag noch. Nett. Geben nichts, bringe nichts. Du kommst nicht weiter, wenn du dich nur mit netten Personen umgibst. Lernende Personen sind Personen, denen du etwas zu geben hast. Eure Jungschaler, diese Kinder, sind für euch lernende Personen. Und wenn ihr es ernst nehmt, was ihr vorhin auch gehört habt hier vorne, wenn ihr das ernst nehmt, dann seid ihr plötzlich FPs, nämlich formende Personen. Aber die lernenden Personen, und wir haben es vorhin gehört, ein Jünger ist der, der andere zu Jüngern macht. Super, Halleluja, toller, ganz klar und ganz deutlich. Jeder, der es ernst nimmt und der inspiriert sein möchte, soll suchen, dass er Leute hat, denen er was beizubringen hat. Deswegen habe ich euch gesagt, ruft doch jemand an. Und dann fangt ihr an, genau das zu leben. Lernende Personen. Wir brauchen lernende Personen um uns herum. Warum? Weil sie uns dazu bringen, dass wir mehr lernen, dass wir vorankommen, weil wir brauchen mehr Stoff, um ihnen was beizubringen, oder? So, lernende Person. Jetzt kommen, was war das nächste? Wichtige Person, hast Glück gehabt, du findest das ja gut. Okay. Wichtige Personen sind die wahren Freunde. Das sind die, die so auf unserem Level sind, geistlich, in allem. Die unser Herz kennen und deren Herz wir kennen. Habt ihr solche Leute um mich herum? Ich meine jetzt nicht gute Bekannte, nicht Facebook-Freunde oder sowas, sondern Leute, die kennen euer Herz und sie kennen euer Herz. Ich habe solche Leute. Ich habe in den letzten Wochen, ich musste eine Entscheidung treffen, die unglaublich schwer war für mich in meinem Leben. Ich sage euch jetzt nicht, was es war, ist auch egal. Eine wirklich schwere, bin ich froh, dass ich solche Menschen habe. Da muss ich auch nicht immer viel erklären, sondern sie kennen mich und ich kenne sie. Ich kenne ihre Meinung, ich weiß, was kommt und es widerspricht mir manchmal auch und trotzdem bin ich froh. Das sind die wichtigen Personen meines Lebens. Das sind die, die durch dick und dünn mit mir gehen. Das sind die, die, wenn sie hier wären und ihr würdet irgendwas über mich sagen, die selbst wenn es richtig wäre, würden die aufstehen und euch eine Runde hauen und sie sagen, nee, du hast darüber nicht zu reden. Versteht ihr? Das sind die Leute. Loyal, Freunde, auf die kann man sich verlassen. Mit denen weint man, mit denen lacht man, das sind die wichtigen Personen. Und jetzt kommen noch die formenden Personen. Die formenden Personen sind Menschen, die ihr im Leben so trefft und merkt, wow, der oder die geben was in mein Leben, was ich brauche, um weiterzukommen. Das können auch schon Tote sein, also nicht, bitte nicht auf dem Friedhof, aber zum Beispiel in der Buchhandlung. Autoren, die gestorben sind und die trotzdem euch was Wichtiges zu sagen haben. Das können Menschen sein. Wie war das zum Beispiel bei Gordon MacDonald? Vor ein paar Jahren, 7, 8 Jahren, ich hatte 2 große Wünsche. Ich habe Gott gesagt, ich habe nur 2 Wünsche in meinem Leben und dann darfst du mich holen. Jetzt inzwischen habe ich wieder andere, aber die 2 hatte ich damals. Nämlich, ich habe gesagt, ich will unbedingt mal nach Bangladesch, das Land kennenlernen und so weiter. Und ich will einmal mit Gordon MacDonald zum Mittag essen und ihm ein paar Fragen stellen. Und ihr werdet es nicht glauben, wohl jetzt inzwischen schon, ne? Gott hat mir im gleichen Jahr beide Wünsche erfüllt. Wurde gefragt, jemand, ja, wir suchen noch jemand, aber es will nicht um jeden mit nach Bangladesch. Und ich gesagt, oh ja gut, wenn keiner will, geh halt ich. Dann war ich in Bangladesch, super Sache, ganz genial, unglaublich. Und im gleichen Jahr kommt ein E-Mail, hätte gar nicht zu mir kommen müssen, sondern zufällig war ich da in der Kopie mit drin, ein Übersetzer für Gordon MacDonald wird gesucht. Habe ich noch nie gemacht, aber ich mach's. Ich kann super übersetzen. Super, habe ich gesagt. Und ich war dann 5 Tage zum ersten Mal mit Gordon MacDonald unterwegs. Und wisst ihr, das erste Mittagessen hatte ich mir vorgenommen, was ich gelernt hatte. Ich will ihn Fragen stellen. Und dann plötzlich passierte eins, er hat mich befragt, das ganze Mittagessen. Ich kam nicht zum Fragen. Und ich habe mir überlegt, sag mal, was will Gordon MacDonald von mir wissen? Was kann er denn von mir lernen? Dann habe ich gemerkt, das war die Lektion. Ich sollte lernen, Fragen zu stellen. Und seid ihr, ist immer, wenn ich mit ihm zusammen bin, etwas dabei, was mich hinterfragt und mich formt und prägt. Hast du so jemand? Also nicht mit jemand, mit dem du super kannst und der so tickt wie du, das ist eine wichtige Person. Sondern jemand, der wo du Geld und Zeit investierst, um mit dieser Person zusammen zu sein, um etwas zu lernen, was du sonst nie gelernt hättest. Dazu gehört auch Geld investieren, Zeit investieren und hinzugehen und miteinander zu reden und die richtigen Fragen zu stellen. Wir brauchen das. Du brauchst das, um inspiriert zu sein. Damit dein Leben anregend ist. Also das ist jetzt nur eine Sache vom Inspiriertsein, die richtigen Personen. Und versteht ihr, wenn ihr euch nur mit einer Gruppe beschäftigt, dann wird es ganz schwierig. Ihr dürft das nicht zulassen, auch nicht nur in euren Mitarbeiterkreisen, auch nicht, wenn ihr zusammenkommt, um Dinge zu planen, dass die, die so schwierig sind und immer so negativ sind, dass die sind, auf die man hört, die Atmosphäre prägen. Dann müsst ihr auch mal hinstellen und sagen, Moment, jetzt reicht's doch auch mal. Natürlich kann es regnen. Aber es hört sich doch ganz anders an. Hört mal gut zu. Ich zeige euch mal den Unterschied. Es kann sich doch so anhören. Das ist die eine Möglichkeit. Wir könnten einen super Tag am Samstag erleben mit den Kids hier und gehen raus, machen Spiele und dann gibt's was Gutes zum Essen. Wir bauen dann einen Grill auf und dann kommen vielleicht die Eltern noch dazu und hören dann die Botschaft, einen kurzen Impuls, der da gegeben wird. Könnte ja auch regnen. Ich glaube, wir machen es lieber nicht. Das ist die eine Art, es zu machen. Zweite Art, es zu machen, ist folgendermaßen. Könnte es sein, dass am Samstag regnet. Aber wie wäre es, wenn wir es trotzdem wagen und Gott bitten, dass es über diesen Park nicht regnet und wir einen Grill aufstellen, die Kinder einladen, mit denen Programm machen, die Eltern versuchen zu gewinnen und einen kurzen Impuls geben. Merkt ihr, wie das ganz anders klingt? Beides mit Aber. Ich habe einfach was ausgetauscht. Ich habe vor dem Aber das Negative und nach dem Aber das Positive gesagt. Und nicht so, wie wir es normalerweise machen. Wisst ihr, von wem ich das gelernt habe? Ihr werdet staunen. Von? Nein, von Gott. Nein, ich habe einfach mal die Bibel aufgemacht. Ich habe gehört, es soll ganz gut sein, immer wieder mal Bibel aufmachen, kennt ihr das? Und dann nach dem Aber geguckt und beim Aber, den Gott spricht, geguckt, dass Gott das Aber so benutzt. Nämlich, dass er das Negative sagt, weil er das Negative nicht leugnet, aber dann das Positive kommt. Wir Menschen machen es immer andersrum. Epheser 2, Kapitel 2, einer meiner Lieblingskapitel in der Bibel. Müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, da heißt in Verse 1 bis 3, dass wir tot sind in Sünden. Katastrophe. Wir sind Kinder des Ungehorsams. Also der Mensch ohne Gott, Katastrophe. Und dann kommt das Aber. Vers 4, Aber. Und dann kommt das Positive. Dann kommt bis Vers 10 erstmal nur das Positive. Aber der Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, hat uns um seiner großen Liebe willen mit Jesus lebendig gemacht. Genießt ihr gerade ein bisschen? Genießt ihr? Wow. Das Aber herumdrehen. Warum? Weil das in unser Leben etwas hineinbringt, was inspiriert und gleichzeitig inspirierend ist. Ich wünsche mir so sehr, dass das in meinem Leben so ist. Und ich wünsche mir nichts Schöneres, als dass, wenn ihr hier rausgeht, sagt, ich will inspiriert sein und will inspirierend auch wirken. Ich will jemand sein, wo sich die Leute freuen, wenn ich reinkomme, weil sie wissen, jetzt kommt ein Wort, ein Impuls, eine kleine Sache, die mir das Leben wieder leichter macht und gleichzeitig den Dienst für Jesus, das Leben mit und für Jesus wieder reich macht. Solche Leute brauchen wir doch, oder? Und nicht, dass alle reinkommen, oh, müssen wir wieder Jungschar besprechen. Tatsächlich, dieses wieder für einen ganz großartigen Wert halten. Denkt an die Sauerstoffmaske. Erst ihr. Und dann schaut nach den anderen. Weil sonst klappt das einfach nicht. Vielleicht ist das heute was das Entscheidende ist, dass eine Frage ihr euch stellen müsst, nämlich die Frage, wie bekomme ich wieder geistlichen Sauerstoff in meine Lungen? Wäre doch was, oder? Und dann geht zu eurem Pastor und ihr habt gemerkt, ihr habt ja einen Haufen Pastoren, was mache ich eigentlich hier? Ist ja voller Pastoren der Raum. Ich würde zu denen hingehen und sagen, hey du Pastor, ich will geistlichen Sauerstoff, wie mache ich das? Und wenn die nicht gleich wissen, gebt ihnen ein bisschen Zeit, die müssen sich ja vorbereiten. Aber lasst nicht locker, geht hin und sagt, ich will was, damit ich weiterkomme, weil ich weitergeben will. Ich glaube, das würde auch den Pastoren gut tun, diese Herausforderung anzunehmen und sagen, okay, also muss ich mir jetzt auch überlegen. Was meint ihr, was das für eine Dynamik wäre, oder? Was das für eine Dynamik wäre. Und vielleicht ist auch ein Pastor oder ein Jugendleiter, der dann sagt, ich weiß auch nicht, sollen wir zusammensuchen? Wäre doch auch cool, oder? Wenn das durch die Kreise geht, wenn das durch die Familien geht, wenn das durch die Mitarbeitervorbereitungskreise geht, wow, da wäre Leben drin, oder? Man kann es auch, kleiner Tipp am Rande, man kann auch äußerlich schon ganz viel machen. Versucht mal die nächste Besprechung nicht im Sitzen zu machen. Ihr seid so die Chill-Generation. Na? Sofa, da geht man drin unter und bespricht dann das nächste Jungscharzelllager. Kein Wunder, wird das Jungscharzelllager auch sehr chillig, aber nicht spannend. Stellt euch mal hin, macht mal an die Wand eine Tafel hin und fangt mal an, ein bisschen zu spinnen an dieser ganzen Sache. Bringt Inspiration, Anregendes in eure Mitarbeit, in das, was ihr tut, hinein. Und natürlich immer, vergesst nicht die Bibel. Die soll ja, wie gesagt, nicht ganz schlecht sein. Übrigens, das mit dem Evangelium, was ich gestern gesagt habe, das meine ich wirklich sehr ernst. Wir haben jetzt in diesem Jahr, seit September, lesen wir zusammen mit unseren Studenten, wir wollen in ein Jahr die Bibel lesen. Ich habe vorhin gesehen, da gibt es Bibellesepläne, ich glaube, die waren da drin, für ein Jahr durch die Bibel. Eine sehr coole Sache. Wann hast du das letzte Mal am Stück Bibel gelesen? Wisst ihr, was die Tendenz heute ist? Ich hoffe, ich darf so ein paar kritische Sachen auch sagen. Darf man das hier? Wo sind die Pastoren? Sind die draußen? Da ist einer. Oh! Aber ich glaube, wir sind uns einig, deswegen sage ich es gerne. Ich glaube, wir pushen einen Jesus-Glauben, der ohne Bibel auskommt. Und das geht nicht. Meistens mit so doofen Sprüchen, dass dann einer kommt und sagt, bist du etwa ein Buchglaubender oder was? Ist doch Quatsch. Dann sage ich zu denen, du hast bloß kapiert. Denn das, dass wir an einem Buch glauben, wenn ich sage, du musst die Bibel lesen, weil sonst kannst du nicht, dann sagen sie immer gleich, du glaubst an einem Buch, ich glaube an Jesus. Aber das ist Quatsch. Wie könnten wir denn an Jesus glauben? Wie wüssten wir, wie wir an Jesus zu glauben haben, wenn wir nicht in der Bibel lesen? Also, so schön die Schöpfung ist, und Römer 1 steht, dass uns die Schöpfung zeigt, dass es einen Gott geben muss. Das sagt uns die Schöpfung, aber nicht mehr. Also wir gehen in die Schöpfung, schauen den Wald an und die Bäume, ich habe keine Ahnung von Bäumen, aber da stehen Bäume, ich sehe, dass es Bäume sind. Das ist schon mal was, ne? Nicht, was es ist. Aber ich gehe durch den Wald und dann sehe ich, wow, wie groß muss dieser Gott sein, der sowas machen kann. Ne? Da Wahnsinn, Wahnsinn. Aber mehr sagt es, es reicht nicht, um an Jesus zu glauben. Das reicht nicht, um in den Himmel zu kommen. Da muss ich die Bibel aufschlagen. Und es gibt keinen Jesus-Glauben ohne Bibel. Da hat jetzt ein Pastor einen Artikel darüber geschrieben, der gesagt, Jesus-Glaube ohne Bibel ist Quatsch. Davon bin ich überzeugt, zutiefst überzeugt. Und deswegen, ich muss die Bibel aufmachen, weil die Bibel das Anregende in meinem Leben ist. Und manche sagen in dem Moment, aber du bist Bibel, aber kein Heiliger Geist. Das ist das Nächste, was heute kommt. Wenn du zu viel Bibel hast, dann hast du keinen Heiligen Geist. So ein Quatsch. Nur Quatsch heute, gell? Und das stimmt auch nicht. Natürlich ist es so, dass wir vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei der EG ist, aber in unseren Kreisen den Heiligen Geist nicht genug vor Augen haben und genug davon reden, was in der Bibel über ihn steht. Das gebe ich zu, mag alles sein. Aber was macht denn der Heilige Geist? Johannes 14, Johannes 16 oder auch schon im Alten Testament. Wer weiß von euch, wo im Alten Testament der Heilige Geist am besten beschrieben wird? Was wollte ich sagen? Okay, ja, wo ist die Stelle, wo er am besten beschrieben wird? Ihr könnt nachdenken, ich sitze hier so lange schon. Ja? Ja, aber da wird uns eine Erfahrung weitergegeben, aber beschrieben wird wenig, oder? Wo wird er denn beschrieben? Was bei Elia? Das ist auch wieder eine Erfahrung, aber beschrieben wird er wenig. Schöpfungsgeschichte, na, ist zwar cool, aber was kannst du damit anfangen? Der Heilige Geist schwebt über dem Wasser, lasst uns ins Schwimmbad, Freibad gehen, da ist er vielleicht. Oder so. Sorry, aber verstehst du, was ich meine? Was macht er? Ja? Chronik, jetzt suchen wir mal alle. Was? Du meinst Schöpfung wieder. Ja, aber wie gesagt, da wird ja nur gesagt, der schwimmt da über dem Wasser. Ich habe es bis heute nicht so richtig verstanden, wie das aussieht. Das ist eine Beschreibung, das ist wieder ein... Wo steht was? Da kommt erst was über Jesus, bezogen auf Weihnachten. Und dann kommt etwas über Jesu Taufe, prophetisch vorausgesagt. Wo steht das? Jesaja 11. In Jesaja 11 wird der Geist beschrieben, der auf Jesus kommen soll. Und das passiert dann in der Taufe. Da wird beschrieben, was für ein Geist das ist. Sage ich euch nicht, schreibt es euch auf, müsst ihr heute Mittag machen. Einfach mal reingucken. Ja, Jesaja 6, Jesaja 9, die Prophezeiungen auf Weihnachten, auf Jesus kommen hin. Und dann kommt Jesaja 11. Der Geist wird beschrieben und auf ihn wird kommen der Geist. Und dann wird gesagt, was für ein Geist es ist. Und was ist das für ein Geist? In Jesaja 11, in Johannes 14, in Johannes 16, was ist das für ein Geist? Das ist nicht der Geist, der von sich aus redet. Das ist nicht der Geist, der von sich aus etwas bringt, sondern eine tolle Frau hat das mal beschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr Miham Kim Rauchholz kennt. Die hat das mal so beschrieben, die hat gesagt, der Heilige Geist ist der Scheinwerfer auf Jesus. Finde ich ein tolles Bild. Und das ist Jesaja 11, das ist Johannes 14, das ist Johannes 16. Da, wo Jesus im Mittelpunkt steht, da wirkt der Heilige Geist am meisten. Wo Jesus nicht im Mittelpunkt steht, wirkt der Heilige Geist nicht. Das heißt, er führt dazu, dass Menschen Jesus in den Mittelpunkt stellen. Und er macht noch was. Er macht uns die Augen auf, wenn wir die Bibel lesen, dass wir Aha-Effekte erleben. Habt ihr manchmal Aha-Effekte? Ich hatte in Ecuador einen tollen Freund. Leider hat ihn mit 42 Jahren Gott in die Ewigkeit abgerufen. Mir hat übrigens jemand erklärt, warum. Er hat zu mir gesagt, weißt du, Gott hat es ohne ihn nicht mehr ausgehalten. Das war mir mein Trost. Und dieser Freund, der hatte was, er ist nämlich, ich hoffe, dass die da keine Rückkopplung, der stand, wenn ich gepredigt habe, stand da im Gottesdienst immer an so einer Säule seitlich. Immer so hat er zugehört. Er wollte immer stehen, weil er gesagt hat, wenn ich sitze, dann werde ich müde, ich muss stehen. Da stand er immer so und hat zugehört. Und wenn er dann was gehört hat, was er hätte sich aufgeschrieben als Einsatz, hat er immer ganz laut gemacht. Ah. Und wenn es was war, wo er gesagt hat, das ist ja unglaublich, dann ist er nach vorne gekommen, mit in der Predigt. Ist er nach vorne gelaufen, zu mir hingelaufen, das Mikro genommen. Und hat dann zu den Leuten gesagt, so, jetzt erkläre ich es euch nochmal so, dass ihr es auch versteht. War gut. Der Mann hat gelebt, was es heißt, wenn der Heilige Geist das gute Wort Gottes in einem Herzen und in Gedanken klar macht, wenn er hell macht. Das macht nämlich der Heilige Geist am liebsten. Dass es hell wird im Herzen und in den Gedanken, dass uns Gottes Wahrheit so klar wird, dass es schon existenziell ist. Wort quält Studenten, kaum einer weiß genau, was es heißt, aber das heißt, für das Leben überlebenswichtig. Das macht der Heilige Geist. Und da gibt es Aha-Effekt. Manchmal sitze ich in so einem Treffen wie hier oder in der Gemeinde bei uns und ich merke, jetzt passiert es gerade. Jetzt ist gerade so ein Aha-Effekt, das sieht man. Na gut, bei manchen weiß man, da gibt sich der Heilige Geist schon lange Mühe, aber irgendwie, da ist da tote Hose irgendwie oder so. Gell? Aber man merkt das und plötzlich merkt, jetzt wird's klar. Hier wirkt der Heilige Geist und dann gehen diese Leute raus und haben einen Aha-Effekt, den sie dann den anderen erklären wollen, damit sie es auch verstehen. Hey, bittet doch Gott mal jeden Tag darum, dass er euch diese Aha-Effekte schenkt. Dass er euch anregt, damit ihr anregend seid. Dass er euch inspiriert, damit ihr inspirierend seid. Und ich kann euch eins versprechen, wenn ihr das anfangt, dann hört es nicht auf. Ich bitte Gott darum. Und habe ich eine Art und Weise ist, dass ich sage, ich möchte Bücher lesen, aber nicht Bücher lesen, damit ich mehr weiß, sondern ich will auch Bücher lesen, die mich inspirieren, die mich packen. Und jetzt habe ich mir eins gekauft vor ein paar Wochen. Das fand ich interessant, der Titel hat mir gefallen, einfach nur der Titel und auch die Farbe und so Aufmachung war gut. Dann habe ich gedacht, das kaufe ich mir und der Titel war Fette Beute. Schon mal, hat es gelesen jemand von euch? Fette Beute, cool, sehr cool. Und da steht drunter, warum die Bibel so dick ist. Fette Beute, warum die Bibel so dick ist. Da gibt es ja einen Psalm, wo der Psalmschreiber sagt, ich liebe dein Wort wie einer, der fette Beute macht. Und ich habe dieses Buch gelesen, ich habe was, dafür werde ich von meinen Frauen, nämlich von meiner Tochter und meiner einen Frau, immer ein bisschen schräg angeschaut, weil ich mache Eselsohren in die Bücher. Wenn ich ein gutes Buch habe und ich lese was Tolles, mache ich ein Eselsohr an der Stelle rein, wo ich das Gute, warum, weil ich will es nachher schnell wieder finden. Dann habe ich das gemacht und plötzlich war das Buch fast doppelt so dick, weil da waren so viele Eselsohren drin. Dann habe ich gesagt, ich muss es gleich nochmal lesen. Habe es das zweite Mal gelesen und habe angefangen, alles zu unterstreichen, was ich gut fand. Dann fand ich das so gut, dass ich es ein drittes Mal gelesen habe und angefangen habe, unten Eselsohren reinzumachen. Ihr solltet das Buch mal sehen. Aber ich habe Gott darum gebeten und er hat in den letzten Wochen durch dieses Buch mir Dinge wieder neu klar gemacht. Aha-Effekte, wo ich selber so angeregt war, dass ich sofort zu meinen Freunden hin bin und gesagt habe, ich muss euch was erzählen. Und es ist sogar jetzt so weit, dass es das Grundbuch ist für eine Predigtserie, die wir jetzt machen in der Gemeinde. Fette Beute. Ich habe dem Verlag angeschrieben und gesagt, ich will es billiger. Und die haben es mir jetzt auch sogar billiger gegeben für die Gemeinde. Hey, unser Leben zu füllen mit Dingen, die uns anregen, die uns inspirieren. Und so schön Netflix und Amazon Prime und das alles ist und so toll ein guter Sport ist, liebe ich wirklich auch. Lasst das nur ein Teil eures Lebens sein, aber nicht euer Leben ganz umgeben. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe nicht gesagt, das darf man nicht als Christ. Ich habe nur gesagt, lasst euch nicht ganz damit umgeben. Sondern umgebt euer Leben mit Dingen, die euch voranbringen, die euch weiterbringen. Ich versuche das mal nochmal anders jetzt auszudrücken. Okay? Könnt ihr noch? Geht's noch? Habt ihr ja schon ein bisschen was gemerkt oder aufgeschrieben oder so? Irgendwas? Ja, weil ich frage ab. Oha. Und der Jonas, der grinst auch schon. Geht keiner hier fort morgen ohne. Ganz kurz hier drauf gucken, ich muss mal auf meinen Zettel gucken. Sorry, dass ich immer mit der Zeit, aber ich vergesse immer, wann ich anfange, wann ich aufhöre. Jetzt ist eigentlich schon Zeit für die Fragen, gell? Lass mich eine Sache euch noch erklären. Ich habe vor einigen Jahren, dieser Gordon MacDonald, der mich da mentor, der hat immer wieder zu mir gesagt, wenn er mich trifft, fragt er jedes Mal, was ist gerade dein Thema? Und er meint jetzt nicht ein Thema, so was mir wichtig geworden ist, sondern welches Thema verfolgst du gerade? Und seit ich ihn kenne, verfolge ich so Themen für ein halbes Jahr oder für ein ganzes Jahr. Da bleibe ich an einem Thema dran. Und das folge ich und versuche aus der Bibel alles herauszuholen, aus den Predigten alles herauszuholen. Und vor ein paar Jahren war das große Thema meines Lebens Gott suchen. Kann ich sagen, es war eine Zeit, wir hatten ein familiäres Problem und es war für mich eine ganz große Krise. Ich weiß noch, ich war in Spanien, meine Eltern leben in Spanien, gut, mein Vater nicht mehr, aber als mein Vater noch gelebt hat, dann war ich dort. Und dieses Problem war so stark und ich lag da in Spanien auf diesem Bett und ich habe mit Gott gerungen um dieses Problem. Und dann kam dieser Gedanke des Gott suchen. Und ich habe dann gleich gesagt, nein, Gott suchen, das tun nur die Nichtgläubigen, ne? Du solltest mal nach Gott suchen. Aber dann habe ich was gemerkt, was ich mir inzwischen angewöhnt habe. Ich weiß, kennt ihr Konkordanz? Also ich mag die nicht, die Online-Sachen und so, weil die spucken mir zu viele Antworten aus. Ich nehme lieber eine normale, dann kann ich das selber noch überblicken, bin ich ganz so gescheit wie andere. Und dann nehme ich mal meine Konkordanz in die Hand und dann habe ich gesucht nach Gott suchen. Und dann ist mir gleich was aufgefallen, nämlich Gott suchen ist in etwa in der gleichen Kategorie wie Gott lieben. Und zwar mit den gleichen Kontextworten oder Umgebungsworten, nämlich Gott suchen von ganzer Seele, von ganzer Kraft, von ganzem Verstand. Das Gleiche, was für Lieben gesagt wird, wird auch zu suchen gesagt. Und dann ist mir nochmal was aufgefallen, dass in der Bibel über 90% der Stellen, wo es um Gott suchen geht, geht es nicht um die Ungläubigen, sondern um die Gläubigen. Das war eine Entdeckung, kann ich euch sagen. Da habe ich gedacht, Mann, jetzt bin ich so alt geworden, jetzt habe ich schon so viel gepredigt und habe immer gedacht, die nicht glauben, müssten Gott suchen. Und jetzt habe ich plötzlich gelernt, im Moment, die auch, aber ich ganz besonders. Jeden Tag meines Lebens will ich Gott suchen. So, jetzt könnte ich ganz viel dazu sagen. Ein Kapitel lasse ich jetzt mal weg. Das liebe ich eigentlich noch mehr, wie das, was ich jetzt sagen werde. Aber das ist ein Kapitel für sich nochmal. Nämlich das Gute ist, er hat uns gefunden. Und es scheint ein Paradox zu sein, wenn er uns gefunden hat, warum müsste ich ihn suchen? Aber das ist es so. Das gibt es im Glauben ganz vieles, was so zwei Seiten aufzeigt, die sich scheinbar widersprechen, aber tun es doch nicht. Also gut ist, er hat mich gefunden. Ich war nämlich das 100. Schaf. Ihr die 99. Ihr wart schön im Warmen beim Hirten und die gut, dafür waren die Hunde auch bei euch, aber okay. Ihr wart im Stall, alles schön, und dann hat er sie abgezählt und gemerkt, ich bin nicht da. Und dann ist er rausgegangen und hat mich gesucht. Und ich war 7 Jahre, als er mich gefunden hat. In einem Kuhstall in Spanien bin ich zum Glauben gekommen, weil der Hirte raus ist, um mich zu suchen. Das ist schon sehr cool. Also ihr merkt schon, das wäre für mich ein tolles Thema, aber ich muss, das ist was anderes. Und trotzdem, obwohl er mich gefunden hat, sagt er zu mir in der Bibel, suche mich. Und da gibt es einen tollen Vers, Hebräer 11. Wenn ihr Bibel habt, das könnt ihr jetzt aufschlagen, wenn ihr die Hebräer findet. Findet nicht immer gleich jeder. Hebräer 11. Wie gesagt, da gibt es ja ganz viele. Also Altes Testament, Neues Testament, Gott suchen ständig. Aber es gibt einen, der hat mich besonders angesprochen oder angesprungen damals. Und aus dem heraus habe ich dann dieses ganze Thema verfolgt mit Gott suchen. Hebräer 11, wisst ihr, was Hebräer 11 so kontextmäßig ist? Also Hebräer 10 steht, was Jesus für uns getan hat, im Gegensatz zum alten Bund und was uns in die Gegenwart Gottes bringt. Hebräer 10, sehr, sehr cool. Dann kommt Hebräer 11 und in Hebräer 11 werden uns die Beispiele, die Zeugen des Alten Testaments, das ist interessant, die Jesus nachgefolgt sind, Altes Testament, hä, wie? Könnt eure Pastoren fragen, die blicken das theologisch. Und dann genau erklärt, das sind die Helden des Alten Testaments, wie die mit Jesus gelebt haben und so weiter. So sollten wir das auch sein. Und dann kommt Hebräer 12, in dem er zeigt, aber passt auf, das ist nicht immer schön. Denn wenn Gott jemand liebt, dann diszipliniert er ihn auch. So, das ist Hebräer 10, 11 und 12, so im groben Durchgang, okay? Und in Hebräer 11 wird, bevor die Beispiele dieser Leute so richtig anfangen, am Schluss werden diese Leute sogar zersägt um ihres Glaubens willen. Habt ihr schon mal gelesen? Oh, oh. Okay, dann steht da in Vers 6 Folgendes. Ein ganz, ganz gewaltiger Vers. Ein ganz gewaltiger Vers. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wow. Wisst ihr, das war zum Beispiel der Unterschied zwischen Kain und Abel im Alten Testament. Der eine hat geopfert, der andere hat geopfert, der eine hat mit Glauben, der andere ohne Glauben geopfert. Das steht hier in Hebräer 11. Es lag nicht am Blut oder sonst, das wird theologisch so gesagt. Hier steht geschrieben, denn Gott hat das eine Opfer deswegen angenommen, weil es mit Glauben geschah. Viel mehr wird uns da nicht beschrieben. Und dann heißt es hier, denn es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glauben. Und dann kommt, und wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Sucht ihr Gott? Jeden Tag, nicht beim Pluspunkt-Festival, weil jetzt einer vorne steht und es sagt? Wenn ihr morgens aufsteht, was bewegt euch durch den Tag? Die Suche nach Erfolg, die Suche nach, dass Dinge gut gehen, die Suche nach nicht krank werden, die Suche, dass das Auto nicht kaputt geht, die Suche nach guten Beziehungen oder die Suche nach Gott. Die Belohnung kommt für den, der ihn sucht, so heißt es ja. Was es ist, weiß ich nicht. Anderes Thema, könnten wir auch mal drüber reden. Aber die Herausforderung ist es, dass wir jeden Tag Gott suchen, heißt es, und zu glauben, dass es ihn gibt. Ich habe vor ein paar Jahren das Thema Atheismus mir so ein bisschen, Atheismus und Atheismus 2.0, ich weiß nicht, ob ihr euch da auskennt, Atheismus 2.0 sind die Gottesdienste ohne Gott feiern. Das ist sehr cool, also Wahnsinn. Wäre ich mal gern dabei, würde mal gern mit Ihnen reden, aber ich habe gehört, dass die Welle jetzt auch schon am Abebben ist. Logisch, Gottesdienst feiern ohne Gott geht auch schwierig. Aber okay, Atheismus, ich habe mir dann, ich gebe euch mal eine Buchempfehlung zum Atheismus, nämlich das Buch Warum ich kein Atheist bin, von Alexander Gard. Warum ich kein Atheist bin. Ich habe aus diesem Buch ich glaube es sind 5 Punkte, habe ich sie dabei? Ich muss gucken, ich habe so viel Sache hier dabei. Doch, ich hab's dabei. Ich habe die 5 Punkte, die er nennt, warum er kein Atheist, habe ich euch mal mitgebracht. Dann braucht das Buch schon immer lesen. Auch nicht schlecht, oder? Es lohnt sich wirklich. Also gerade wenn ihr in der Schule oder in der Arbeit mit Leuten redet, meistens sind es ja keine richtigen Atheisten, aber die atheistischen Begründungen nehmen, da lohnt sich dieses Buch wirklich. Und er sagt Folgendes: Wenn es diesen Gott nicht gibt, hat es 5 Folgen für uns. Folge Nummer 1, also wenn wir nicht glauben, dass es ihn gibt, so wie hier steht, der muss glauben, dass er ist, dass es ihn gibt. Wenn wir nicht glauben, dass es Gott gibt, dann gibt es keinen absoluten Maßstab für Gut und Böse. Das ist mal das Erste. Es gibt keinen absoluten Maßstab für Gut und Böse. Bestes Beispiel: Lüge und Notlüge. Wenn es keinen Gott gibt, dann geht Notlüge. Die Frage ist nur, was ist dann noch Notlüge und was ist dann schon richtige Lüge? Und wer entscheidet das? Versteht ihr? Wer entscheidet das? Also ohne Gott gibt es keinen absoluten Maßstab für Gut und Böse. Zweitens, aber vielleicht noch zum ersten Einsatz, da wird die Moral dem Lebensgenuss untergeordnet. Wenn es kein Maßstab für Gut und Böse ist, wird die Moral dem Lebensgenuss. Wenn es gut geht, wenn es schön ist, dann ist es gut. Okay? Zweitens, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es kein Ziel für unser Leben. Dann ist es wie eine Reise ohne Ankunft. Wie ein Spaziergang, einfach nur so mal. Aber das ganze Leben. Denn es gibt keinen Hafen, an den wir ankommen. Das ist der zweite Grund, was er sagt. Der dritte Grund: Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es keine letzte Rechenschaft für die Taten und Früchte des Lebens. Dann gibt es keine letzte Rechenschaft für die Taten und Früchte des Lebens. Das heißt, die immer ein gutes Leben leben, auch um anderer Willen, sind die Dummen. Und dann wird auch ein Hitler vor keinem Richter jemals gestanden haben oder stehen. Versteht ihr, was ich meine? Weil dann gibt es niemand, der ganz am Ende nochmal sagt: Moment, das war falsch und schlecht, was du getan hast. Wenn es keinen Gott gibt, dann sind die dumm, die ihr Leben traurig und unter Regeln leben, um andere willen, dann sind die Dummen. Und dann gilt es darum, letztendlich so zu leben, dass wir am meisten davon haben, wenn es keinen Gott gibt. Viertens, und jetzt wird es existenzieller für uns selber, nämlich wenn es keinen Gott gibt, dann haben wir keine Ahnung, wer wir sind. Wir haben keine Herkunft, die uns Identität verleiht. Außer Staub im Universum. Brocken im Universum, die irgendwann mal geknallt haben oder zu urknall glauben die ja inzwischen auch nicht mehr. Also da ist irgendwas passiert, da kommst du her. So siehst du vielleicht gerade aus, urknallmäßig. Aber wenn es keinen Gott gibt, haben wir keine Identität als Menschen. Und das Letzte, und das finde ich vielleicht nochmal das Tiefste: Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es niemand, der deine Herzensschreie hört. Das ist ein Argument, oder? Ich habe gestern gefragt, da haben ein paar genickt. Kennt ihr Herzensschreie? Wenn der Schmerz der Seele so stark ist, dass man leise schreit. Kennt ihr das? Also wer so nie erlebt hat, ich wünsche es euch nicht, aber es kommt. Herzensschreie. Und dann gibt es im ganzen Universum und außerhalb des Universums, wenn es da was gibt, niemand, der diese Herzensschreie. Wie schön, ich habe am Anfang dieses Jahres einen Vers bekommen, da steht drauf, kennt ihr doch, oder? Rufe mich an in der Not. Oh, und was wird er dann machen? So werde ich dich erlösen und retten und du sollst mich preisen. Es gibt einen, der meine Herzensschreie hört, warum? Weil es Gott gibt. Und ihn zu suchen, heißt noch einmal neu festzulegen: Ich glaube an Gott. Ich glaube an Gott. Ihr sagt mir vielleicht: Oh, klar. Nein, ich meine jetzt von Herzen noch mal dein Leben drauf gründen, zu sagen: Ich glaube an Gott. Wer Gott wohlgefallen möchte, steht in Hebräer 11, der muss glauben, dass er ist. Und dann muss er ihn suchen. Jeden Tag suchen. Warum suchen? Ich sage euch mal, warum. Wie war das im 1. Mose? Ihr kennt doch Schöpfung, oder? Und Adam und Eva? Die kennt ihr jetzt nicht persönlich, aber ihr wisst, von wem ich rede, oder? Adam und Eva, stellt sie euch jetzt bitte nicht zu bildlich vor, das ist nicht ganz jugendfrei, aber die laufen da rum im Garten, okay? Und dann laufen die da rum. Und interessant, ich habe mich gefragt, war Gott immer bei ihnen? Weil es heißt ja dann später, abends kam er in der Kühle. Ich meine, ist auch ein cooler Gott, oder? In der Kühle des Abends. Na, er kam also in der Kühle des Abends, wahrscheinlich kann er sagen, nee, Mittag ist mir zu heiß, ich gehe lieber erst heute Abend vorbei oder so. Gell? Und kommt dann am Abend vorbei und spaziert durch den Garten. Das heißt, die andere Zeit davor waren die... Geht das? Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Und deswegen Theologen, ich sage es jetzt mal Theologe, ich bin ja Rektor, muss etwas Theologisches sagen, die unterscheiden immer zwischen der generellen Gegenwart Gottes und der spezifischen Gegenwart Gottes. Das ist dann theologisch abgehandelt, klar. Ich glaube, dass das auch so ist. Und ich glaube, dass in der Mehrheit unseres Lebens Gott in der generellen, aber nicht in der speziellen oder spezifischen Gegenwart mit uns ist. Und manchmal passiert es aber, mal im Gottesdienst, mal allein im Auto beim Fahren und irgendwo, dass plötzlich Gott speziell gegenwärtig ist. Das ist doch das, was nachdem wir uns sehen, oder? Wisst ihr, wir reden von Lobpreisgeneration und so. Übrigens, ich finde, Generation, die Gott lobt, ist mir 10.000 Mal lieber, auch wenn mir die Musik nicht gefällt, wie eine, die ihn nicht lobt. Von daher, Halleluja, macht weiter so. Ja, meine ich wirklich von Herzen. Aber das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen Lobpreis machen und sagen wir ganz mal ganz, ganz ehrlich, dabei geht es uns nicht immer nur um Gott, sondern wir wollen seine Gegenwart erleben. Deswegen sagen Lobpreisleiter oben, so und jetzt werden wir in die Gegenwart Gottes gehen. Und dann fängt man an zu singen. Warum? Weil wir sehnen uns nach dieser besonderen Gegenwart Gottes, die sehr oft im Leben nicht da ist. Oder? Ist bei euch anders? Ha? Haben wir nochmal ganz ehrlich. Und ich glaube, das ist biblisch und das ist gut so. Warum? Gott lässt uns einfach mal leben. Er hat auch Adam und Eva leben lassen. Ich könnte es noch schlimmer machen. Ich weiß nicht, ob Gott immer zugeschaut hat, wenn die sich abgeknutscht haben. Gott lässt den Menschen sein Leben leben. Das gefällt ihm sogar. Er will, dass wir unser Leben entwickeln und leben in Freiheit. Das ist was Schönes. Das ist ein Geschenk der Schöpfung. Aber er will, dass wir in dieser generellen Gegenwart immer wieder nach ihm suchen und seine besondere Gegenwart erwarten. Merkt ihr das? Und jetzt wird Christian ganz spannend. Ich stehe morgens auf und frage, Herr, wo bist du? Das hat er uns vorgemacht. Das Erste, was Gott dem Menschen sagt nach dem Sündenfall, ist nicht, jetzt kriegst du einen ins Genick. So machen es Rektoren und Pastoren. Wenn er was Böses gemeint macht, oh, ganz schlimm. Das Erste, was er sagt, ist, wo bist du? Oder? Adam, wo bist du? Und damit gibt er uns das vor, was nach dem Sündenfall unser Herzensschrei jeden Tag sein soll. Ich stehe morgens auf und frage, wo bist du? Ich mache meine Bibel auf und jetzt kann ich es nur andeuten, weil ich dann Amen sage. Aber ich mache meine Bibel auf und wisst ihr, was meine Frage ist, wenn ich die Bibel aufmache? Wo bist du? Ich gehe in den Gottesdienst und ich frage, wo bist du? Ich habe ein Gespräch mit einem formenden Menschen in meinem Leben und ich frage, wo bist du? Und plötzlich überrascht er mich, denn dann steht er vor mir und sagt, hier bin ich. Und das sind die ganz besonders heiligen und wichtigen Momente in unserem Leben. Aber sie sind selten. Und es geht im Leben nicht darum, dass wir nur sowas erleben. Wir sollen unser Leben leben. Und dann schenkt er immer wieder das, aber wir sollen ihn suchen. Unser Herz soll drauf ausgerichtet sein, wie so ein Radar, der sucht. Okay? Amen.